Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu beschenken.
Mitten in dieser Serie Leben im Plus, und das ist kein Schreibfehler, das heißt nicht Lebensimpuls, sondern tatsächlich Leben im Plus. Und es geht in dieser Serie darum zu entdecken, im Philipperbrief, was bedeutet es, ein Leben im Plus zu haben oder erfüllt zu sein mit Jesus Christus und aus dieser Fülle im Plus und in der Fülle des Glaubens zu leben. Und heute kommt der Text im zweiten Kapitel im Philipperbrief an die Reihe, und ich hoffe, du bist nicht unbewaffnet in den Gottesdienst gekommen. Du darfst gerne mitlesen im zweiten Kapitel die Verse 1 bis und mit 11. Nun ist auch bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um euer eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass sich in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Zentraler Teil in diesem heutigen Predigt Text ist der Christus-Hymnus, die Verse 6 bis 11. Ein ganz alter Text, den Paulus hier in diesem Brief eingearbeitet hat. Der war bekannt. Und das ist zunächst ein hochtheologischer Text. Aber Paulus hat diesen hochtheologischen Text genommen, eingearbeitet und mit Vers 5 eingeleitet. Und dort steht: So sei unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christi Jesu entspricht. Paulus' Hauptabsicht in diesem Predigtabschnitt war nicht eine theologische Abhandlung über Begriffe, sondern er wollte einen ethischen Punkt machen. Es geht ihm darum zu zeigen, anhand von diesem Christus-Hymnus, anhand von diesem Predigttext, den wir anschauen werden, wie wir uns verhalten sollen. Es geht um unser Verhalten, das Paulus hier ansprechen will. Und bevor wir dieses Vorbild von Jesus Christus anschauen in diesem Text, möchte ich mit euch zuerst einmal die Realität anschauen. Die Realität, wie sie ist in dieser Welt seit gut 2000 Jahren und wie sie auch die Realität in unserer heutigen Zeit ist. Und dazu müssen wir ganz an den Anfang oder fast ganz an den Anfang zurück im Alten Testament, Genesis Kapitel 11. Und zwar ist das die Geschichte vom Turmbau zu Babel. 1. Mose, Kapitel 11. Es ist die Geschichte vom Turmbau, und ich lese die Verse 1 bis und mit 9. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von alledem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf! Lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner den anderen Sprachen mehr verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat alle Sprachen der Welt und sie von dort verstreut hat über die ganze Erde. Was wir hier sehen, ist eine Dynamik. Wir sehen die Menschen an einem ganz gewissen Punkt in der Geschichte und sie kommen und wollen sich erhöhen. Sie wollen sich einen Namen bauen, heißt es. Wohlauf, lasst uns einen Turm bauen und uns einen Namen machen. Es ist diese Dynamik der ersten Menschen, die sich erhöhen wollten. Und dann heißt es in diesem Text, kommt Gott vom Himmel herab und verwirrt ihre Sprachen. Und die Menschen fallen wieder nach unten. Das ist eine Dynamik, die uns in diesem Kapitel 11 im ersten Buch Mose begegnet. Die Frage, warum wollte der Mensch sich einen Namen machen? Warum war das Bedürfnis im Menschen, sich zu erhöhen? Und für diese Frage müssen wir einmal mehr ganz zurück an den Anfang der Geschichte zwischen Gott und den Menschen gehen. Und wir lesen im ersten Kapitel 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen, hat sie in den Garten Eden gestellt und war ein Gegenüber für den Menschen. Gott hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Und dann lesen wir im Kapitel 3, passiert etwas Eigenartiges. Gott hat dem Menschen einen fixen Punkt, eine Position zugeordnet, in diesem Garten zu sein und zu leben nach seinen Ordnungen und Bestimmungen. Das war der Punkt, die Position, die Gott den Menschen zugedacht hat. Und jetzt kommt im Kapitel 3 der Teufel. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret es auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Jetzt kommt der Teufel. Und das ist die gleiche Dynamik wie im Kapitel 11. Der Teufel kommt nun zu den Menschen und er pflanzt ihnen Stolz und Überheblichkeit, Hybris ins Herz und sagt, ihr müsst euch emporheben, ihr müsst werden wie Gott. Und Adam und Eva, die fallen auf diese Versuchung von Teufel ein und erheben sich von ihrem Platz und wollen sein wie Gott, wie die Menschen, die diesen Turm bauen wollten. Und die Geschichte geht so weiter. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er gekommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit flammenden, blitzendem Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Als der Mensch sich durch die teuflische Versuchung erhoben hat von seiner Gott zugeordneten Stelle, kommt Gott und wirft den Menschen wieder zurück. Und der Mensch, der fällt tiefer, als er jemals war zuvor. Der Mensch hat die Gegenwart im Paradies verloren. Und wir lernen aus dieser Geschichte zwei Dinge. Einerseits ist diese Bewegung der Selbsterhöhung eine teuflische. Es ist der Same, den Satan in die Menschen hineingelegt hat. Ihr könnt sein wie Gott, erhebt euch. Überhebt euch über Gott und seine Ordnung. Und wir lesen aus dieser Geschichte, dass der Fall tiefer ist als je zuvor. Der Schlusspunkt ist tiefer, als sie am Anfang waren. Und was das genau bedeutet, hat genau mit diesem ersten Vers im Kapitel 1 zu tun, Vers 27. Der Mensch war nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und nachher, nach dem Kapitel 3, als sie aus dem Paradies vertrieben wurden, da hatten sie keinen Zugang mehr zu Gott. Gott war ihr Ebenbild, ihr Urbild. Sie wurden nach seinem Bilde geschaffen und sie konnten Gemeinschaft mit ihm haben und lernen von ihm. Und seit Genesis 3 haben sie keinen Zugang mehr zu Gott. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es ist das Bild von Narziss, eine Person aus der griechischen Mythologie. Und diese Person, die betrachtet sich selbst im Spiegelbild von einem Wassertümpel oder einem Brunnen. Und das ist ein so bezeichnendes Bild für die Menschheit seit dem Fall aus dem Paradies. Weil den Menschen ist Gott verloren gegangen, ihr Urbild. Sie können nicht mehr länger Gott, ihren Schöpfer, betrachten, sondern die Menschen sind dazu verdammt. Was wollen sie denn anderes anschauen als sich selbst, wenn ihnen Gott verloren gegangen ist? Und das ist auch heute die Kultur, die Selfie-Kultur. Wir Menschen, wir sind dazu verdammt, uns selbst als Vorbild zu nehmen, uns selbst zu betrachten. Und das war nie Gottes Absicht. Er wäre das Urbild gewesen. Und ich lasse das jetzt dann gleich so stehen. Dieses Bild vom Narzissmus wird uns begleiten. Ich denke, Narzissmus ist ein Problem in der Kirche. Narzissmus ist ein Problem in den Ehen. Narzissmus ist ein Problem in meinem Leben. Und ich frage dich, ist Narzissmus vielleicht auch ein Problem in deinem Leben? Wir lassen das jetzt stehen und gehen zusammen ins Neue Testament. Was sagt Jesus über dieses Prinzip der Selbsterhöhung und der Erniedrigung? Und es gibt einen ganz interessanten Text dazu. Es ist eigentlich eine Geschichte. Wir lesen diese Geschichte in Lukas Kapitel 13. Lukas Kapitel 13. Und zwar ist es die Geschichte, als Jesus mit Jüngern und Pharisäern versammelt war. Lukas Kapitel 13, Verse 7 folgende. Jesus war mit den Jüngern versammelt und er hat diesen Tisch gesehen, oder es war wahrscheinlich kein Tisch, aber ein Essen. Und da waren diese Jünger versammelt und er hat das beobachtet, wie sie miteinander umgegangen sind in dieser Gemeinschaft. Und die Jünger haben darum gestritten, wer von ihnen wohl der beste Platz bekommen könnte. Den Platz mit der größten Ehre, den Platz zur Seite von Jesus Christus. Das war, jeder wollte sich selbst erhöhen und wollte am nächsten bei Jesus sein. Jesus hat das beobachtet und dann hat er ihnen ein Gleichnis erzählt. Er aber sagte ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie sich aussuchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der angesehener ist als du. Und wenn dann Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat und sagt zu dir, weiche diesem. Und du musst dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so gehe hin und setze dich unten an, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt, Freund, rücke hinauf, dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Jesus kehrt dieses Prinzip der Selbsterhöhung total auf den Kopf. Er sagt, im Reich von Gott soll es eben nicht so sein. Wir sollen eine andere Gesinnung haben, und zwar sollen wir uns nicht erhöhen, sondern uns erniedrigen, und dann werden wir erhöht. Wer sich erhöhen will, wird erniedrigt, und wer sich erniedrigt, wird erhöht. Und Jesus zeichnet da ein totales Gegenkonzept, das in dieser Welt vorzufinden ist. Und natürlich spricht Jesus in allererster Linie von sich selbst. Und ich möchte mit euch nun in diesen Philipper-Text einsteigen. Dieser Philipper-Hymnus ist genau nach dieser Struktur geordnet. Und wo nötig, werde ich den Paralleltext noch zusätzlich hinzunehmen. Der Paralleltext in Jesaja, Kapitel 53, Vers 12. Werde ich diesen Text noch hinzunehmen. Und Jesaja und Philipper sind genau gleich aufgebaut. Wir finden zuerst eine Rede davon, von dem Christus, der erhöht ist, der sich dann erniedrigt und am Schluss wieder erhöht wird. Und wir gehen zusammen nun durch diesen Text im Philipper-Hymnus. Vers 6 im Kapitel 2 heißt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. So fängt auch der Jesaja-Text an mit der Erhöhung. Jesus war Gott gleich. In seinem ganzen Wesen war er wie Gott, der Vater. Und er erhielt es nicht als einen Raub, es war keine Überhebung oder kein Stolz, wenn Jesus gesagt hat, ich bin wie der Vater, gleichermaßen Gott. Und trotzdem ist Jesus nicht wie der Gottvater die gleiche Person. Er hatte einen anderen Auftrag. Gott, der Vater, blieb nämlich im Himmel, und Jesus Christus, lesen wir dann in den folgenden Versen, wurde Mensch. Vers 7 bis 8, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das war die Stellung von Jesus Christus, und er hat seine Stellung im Himmel verlassen und wurde Mensch. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, er entäußerte sich selbst. Jesus wurde nicht vom Vater entäußert. Er hat sich selber dafür entschieden, Mensch zu werden. Und das ist ganz wichtig, weil dieses Prinzip, das wir hier sehen, liegt der Ehe zugrunde, liegt der Gemeinde zugrunde. Wir ordnen uns freiwillig wie Jesus anderen Menschen unter. Nicht andere unterordnen uns. Und warum hat Jesus diesen Weg nach unten angetreten? Da gibt uns eine Stelle in Markus Kapitel 6, Vers 34 eine Antwort dazu. Und zwar ist der Kontext dieser, Jesus war mit den Jüngern unterwegs in einem Boot, und da hat er gesagt, und da steht, und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Jesus hat die Menschen gesehen. Menschen wie Schafe ohne Hirte, ohne Orientierung, ohne Schutz. Menschen, die herumirrten, ohne Sinn im Leben, ohne Erfüllung. Das hat Jesus bewegt. In der Bibel begegnen wir einem Jesus, der voller Leidenschaft ist, voller Pathos. Kein apathischer Gott, der das gesehen hat und es war ihm einfach egal. So war Jesus auch im Himmel. als er die Menschen gesehen hat, in seiner Herrlichkeit und alles hatte, hat er die Menschen gesehen und das hat ihn bewegt. Die Menschen, die schwere Last und Schuld und Scham mit sich herumtragen, Menschen ohne Orientierung, ohne Hirten. Und es hat ihn dazu bewegt, den Himmel zu verlassen, auf diese Erde zu kommen und uns zu helfen. Freiwillig. Was haben wir für einen Gott? Was haben wir für einen Gott? Für einen Erlöser Jesus Christus? Sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und hier ist ein Wort, entäußerte sich selbst. Ich muss dazu noch ganz kurz etwas sagen, auch wenn ich gesagt habe am Anfang, dass es Paulus nicht in erster Linie um Theologie geht in diesem Text, sondern um eine Haltung, die er uns zeigen will von Christus, ist trotzdem dieses Wort entäußerte ein ganz zentrales und wichtiges Wort. Und ich bringe das deshalb, weil es heute auch sehr relevant ist. Hinter diesem Wort steckt das Prinzip der Kenose, die Kenosis-Lehre. Jesus hat sich entäußert. Das ist das griechische Wort dahinter. Jesus hat sich entäußert. Und da ist seit Anfang der Christenheit die Frage aufgebrochen, was war eigentlich passiert, als Jesus den Himmel verlassen hat? Hat Jesus seine Gottheit verloren, als er Mensch wurde? Oder was ist da passiert? Das hängt mit diesem Begriff zusammen. Und ich sage das deshalb, weil seit den Anfängen gab es Irrlehrer, die gesagt haben, Jesus hat seine Gottheit aufgegeben. Und diese Irrlehre, die begegnet uns heute auch massiv, auch in der evangelikalen Szene. Menschen, die lehren, dass Jesus, als er Mensch wurde, seine Gottheit total aufgegeben hat und Mensch wurde und dann durch die Taufe von Gott adoptiert wurde, durch den Heiligen Geist erfüllt wurde und dann all sein Wirken durch die Kraft alleine des Heiligen Geistes, aber nicht in seiner Identität als Gott gemacht hat. Und dann bei der Kreuzigung vor seinem Tod hat er gesagt, der Geist, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Und dann sei Jesus als Mensch letztendlich wieder gestorben. Das ist eine Irrlehre, die seit Anfang der Christenheit verdammt wurde. Eine zutiefst teuflische Lehre, bei der am Schluss nichts mehr da bleibt, was erlösen kann im Evangelium. Wenn Jesus nur als Mensch gestorben ist und nicht auch als Gott. In dieser Kenosis-Lehre, wenn es heißt, Jesus hat sich entäußert, was hat Jesus dann aufgegeben von seiner Gottheit? Entäußerung ist ein sehr schönes Wort. Er hat das Äußere seiner Gottheit zurückgelassen. Und das zeigt sich vor allem darin, dass Jesus seine Stellung als Gottessohn, dem man dient, aufgegeben hat. Seinen Thron zurückgelassen hat. Nicht mehr länger wurde ihm gedient, sondern er kam als Diener auf diese Welt, um uns zu dienen. Das hat Jesus aufgegeben und dabei nie aufgehört. In seinem innersten Wesen war er Gott zu sein. Das ist die Theologie der Christenheit in den Bekenntnissen seit 2000 Jahren und daran halte ich fest. Es heißt, Jesus entäußerte sich, er gab all seine Privilegien auf das Recht, das ihm gedient wird und wurde Knecht für uns. Und ward dem Menschen gleich. Jesus war immer, zu allen Zeiten auf dieser Welt, 100% Gott und 100% Mensch zugleich. Ungetrennt und ungemischt. Und jetzt kommen wir an diesen tiefsten Punkt in diesem Text. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Der Philipperbrief, der behandelt diese unterste Station der Erniedrigung von Jesus nur ganz kurz, weil sie Jesaja voraussetzen konnten. Dieser bekannte Text in Jesaja 53, und ich lese euch die Verse 4 bis und mit 5 vor, diese Verse beschreiben diesen untersten Punkt, wo Jesus die Erlösung für uns erwirkt hat. Für Jesaja 53, Verse 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das, liebe Freunde, ist, was am Kreuz geschehen ist. Jesus ist stellvertretend für dich und für mich, für deine und meine Schuld gestorben. Und das ist der tiefste Punkt der Erniedrigung von Jesus Christus, der in diese Welt eingetaucht ist. Und dann geht dieser Philippertext weiter mit den Versen 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nachdem Jesus im Totenreich war, wurde er von Gott höchstpersönlich durch den Heiligen Geist erhoben, ja sogar höher, als er jemals war. So wie der Mensch durch Erhöhung und Fall tiefer gefallen ist, als er jemals war, hat Gott Jesus nach seiner Selbsterniedrigung höher erhoben, als er jemals war. Er ist der Name über allen Namen, und ihm wird sich einmal alles unterordnen. Der Vater hat Jesus die Herrschaft zu Füßen gelegt. Das ist das göttliche Prinzip, das Paulus hier zeichnet in diesem Philippertext. Es geht also darum, eine neue Gesinnung zu finden. Habe ich am Anfang eingeleitet. Es ist nicht ein theologischer Text. Auch wenn da viele theologische Begriffe drin sind, die hochinteressant wären, darüber zu predigen. Paulus will in diesem Text, in dieser Predigt einfach vor allem das zeigen: Schaut, so wie Jesus sich erniedrigt hat und vom Vater erhöht wurde, so soll eure Haltung untereinander sein in der Ehe und in der Gemeinde. Paulus gibt uns hier ein Bild. Ich mache nochmals die Brücke zum Anfang. Seit Genesis 3 hat der Mensch das Bild, sein Urbild Gott verloren und bleibt ihm nichts mehr übrig, als sich selbst anzusehen. Und jetzt wurde Gott Mensch in Jesus Christus und gibt uns wieder eine Möglichkeit, diesem verloren gegangenen Gott zu begegnen. Und er zeigt uns ein Bild, wie Gott ist, ein Bild, dem wir nacheifern können. Was für ein Geschenk! Und ich lade euch und uns alle zusammen mit Paulus ein. Und ich lese dazu nochmals die einleitenden Verse vor diesem Hymnus. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz oder um eurer eitlen Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Und dann kommt das Bild, das wir jetzt gesehen haben. Ich lade euch dazu ein, immer wieder diesen Christus-Hymnus anzuschauen. Lass uns immer wieder anschauen, was hat Jesus gemacht? Wie hat er sich verhalten? Er hat sich in totaler Liebe und Freiwilligkeit aus Liebe zu den Menschen hingegeben und hat sich zum Gespött für alle gemacht. Der, der ohne Sünde war, wurde zur Sünde. Der, der am Anfang hoch erhoben war, wurde der Tiefste, der Diener und am Schluss von Gott erhöht und kann uns mitnehmen. Ich lade dich dazu ein, nicht mehr länger in dieser narzisstischen Selfie-Haltung zu leben, wo wir uns selber als Idol und als Vorbild nehmen, sondern dies zur Seite zu legen und uns an das Bild zu richten, das Jesus Christus uns gegeben hat. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Herrlichkeit und alles aufgegeben hast, um uns zu erlösen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir wie du werden, dass wir wie du immer mehr und mehr erfüllt werden, von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden und aus dieser Fülle heraus, aus diesem Erfülltsein, eine neue Haltung einnehmen können. Im Gegenüber zu unseren Ehepartnern und auch im Gegenüber zu den Geschwistern in der Gemeinde. Ich bitte dich, dass wir Männer und Frauen werden dürfen, die nach deinem Vorbild aus der Fülle heraus uns für andere hingeben, uns klein machen, damit andere groß werden können. Danke, dass du uns dazu befähigst und danke, dass du uns ein Bild dafür gegeben hast, dass wir uns immer daran erinnern können und daran orientieren können. Und danke, hast du uns den Heiligen Geist gegeben, der uns die Kraft gibt, unsere Herzen, die von Natur aus so gerne sich selbst betrachten und sich selber erheben, dass du uns die Kraft gibst durch den Heiligen Geist, dass wir deinem demütigen Bild folgen können. Amen.